Akratisch und akribisch.
Einseitig, aber unparteiisch.
Der libertäre Podcast.
Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin.
Hallo ihr Lieben, wir sind wieder da mit dem libertären Podcast. Wir schauen zurück auf den August, der auch für uns von der Sommerpause geprägt war. Wir haben euch trotzdem ein Potpourri an Beiträgen zusammengebastelt, dessen Oberthema man wohl als Solidarität bezeichnen müsste. Wir stellen euch das Spielerkollektiv aus Warschau vor und erfahren, wie ukrainische Anarchistinnen ihren Freundinnen an der Front helfen. Aber auch ein Berliner Thema ist dabei. Es geht um das Projekt H48 in der Berliner Hermannstraße. Wir freuen uns, wenn ihr Feedback dalasst, gern per Mail an aradio-berlin@riseup.net oder auf Mastodon unter aradio-berlin. Alle Links findet ihr wie immer unter aradio-berlin.org und in den Shownotes. Die Musik für diesen Podcast stammt von 4 Meter Hustensaft, die uns dankenswerterweise ihre aktuelle Promo zugeschickt haben. Wir starten auch gleich damit, und zwar mit dem Titel Misch dich ein. Normalerweise würden an dieser Stelle die News kommen. Leider haben wir das diesen Monat nicht hingekriegt. Trotzdem ein paar kleine Neuigkeiten. Zuerst die traurige, dann die bessere. In Thessaloniki wurde das Libertatia Squad nach 16 Jahren von den Cops geräumt. 27 Menschen wurden verhaftet. Die BesetzerInnen haben aber schon zu einer neuen Besetzung aufgerufen. Und für die radioaffinen Flinters unter euch, vom 27.09. bis 29.09. gibt es in Graz feministische Radiotage. Infos dazu gibt's unter claimthewaves.noblogs.org. Jetzt aber zu den ernsten Themen. Kurz vor Redaktionsschluss erreichte uns noch die Bitte, den Kampf der H48 in Berlin gegen ihre Räumung zu supporten. Das machen wir natürlich gerne. Im folgenden Beitrag findet ihr alle entsprechenden Infos.
Was ist die H48?
Also unser Zuhause ist die Hermannstraße 48, ein Hausprojekt in Neukölln, zu dem insgesamt 4 Gebäude gehören. Und im Moment leben hier etwa 120 Personen. 20 davon wurden aber bereits geräumt. In dem Fabrikgebäude, das sich im hinteren Teil befindet, leben wir in großen WGs zusammen, die teilweise seit den 80er Jahren existieren. Und hier leben im Moment etwa 60 Personen, darunter viele Flint- und BIOCP-People sowie Menschen, die behindert sind oder von der Gesellschaft behindert werden. Wir sind hier miteinander sehr eng vernetzt, unterstützen uns und leben gemeinschaftlich zusammen. Außerdem befindet sich hier im Hermannshof der solidarisch finanzierte Projektraum im ersten OG. Dieser Projektraum besteht seit über 15 Jahren und ist auch einer der letzten selbstverwalteten Räume Berlins. Der Projektraum ist ein Ort des Zusammenkommens, Vernetzung, Politisierung im Kiez und auch darüber hinaus. Und genau dieser Projektraum steht jetzt kurz vor dem Verschwinden. In der H48 zeichnet sich die MieterInnengemeinschaft vor allen Dingen dadurch aus, dass sich hier ein Neuköllner Kiez-Querschnitt findet, denn es leben RentnerInnen, Kinder, Studentinnen, Lohnarbeitende und arbeitslose Personen zusammen, selbstständige KünstlerInnen und auch HandwerkerInnen. Außerdem befindet sich im Erdgeschoss der Hermannstraße 48 alteingesessenes Gewerbe, dem aber auch bereits gekündigt wurde.
Wodurch ist das Projekt bedroht?
Nach dem Eigentümerinnenwechsel vor etwa 3,5 Jahren an ein profitorientiertes Immobilienunternehmen sind wir jetzt akut von Verdrängung bedroht und haben hier im Fabrikgebäude alle eine Kündigung bekommen und die Räumungsklage ist gleich mit dazu eingeflattert. Die Forderung ist ein Auszug innerhalb von 3 bis 6 Monaten, also spätestens bis Dezember diesen Jahres. Frühesten WGs, so wie wir in der SSL oder City Chicken, sollen eben schon zum 31. Oktober ausziehen. Argumentationsgrundlage sind Teilgewerbemietverträge, die im Hermannshof bestehen, was als gängige Praxis seit den 90ern eben hier in Berlin so betrieben wurde und die Räume als Gewerbe vermietet wurden. Natürlich alles auch im Interesse der vermietenden Personen, die ja davon profitiert haben. Diese gängige Praxis war eben seitens der VermieterInnen auch bekannt und wurde so praktiziert und es war allen Beteiligten damals wie heute klar, dass die Räume als Wohnraum genutzt werden. Warum das Ganze? Gewerbemietverträge kann man leichter kündigen als Wohnmietverträge, weil sie einfach weniger Schutz bieten, da sie offiziell nicht unter das Wohnmietrecht fallen. Ein ganz zentraler Akteur bei der Sache ist jetzt Saar Immobilien, denn darüber wurden die Wohnungen tatsächlich schon als Büroräume mit loftartigem Charme auf ImmoScout angeboten. Und die neue Eigentümerin Tina Saar, die teilt die Einschätzung des Bezirksstadtamtes Neukölln gar nicht, dass es ein Fakt ist, dass hier seit Jahrzehnten gewohnt wird und lässt eben durch ihre Anwälte immer ausrichten, dass im Hermannshof auf Grundlage der Mietverträge naturgemäß keine Kenntnis von Wohnnutzung gegeben sei. Und ja, Verhandlungen mit uns als MieterInnen im Sinne einvernehmlicher Lösungen sind bisher auch nicht in ihrem Interesse.
Wie wehrt ihr euch?
Wir bleiben auf jeden Fall widerständig und sind bereit, auch den langen juristischen Weg zu gehen und das werden wir tun. Und wir werden vor Gericht beweisen, dass wir schon seit über 30 Jahren hier wohnen, uns treffen, vernetzen und einfach in der H48 leben. Denn uns ist klar, wir werden uns gegen die sinnlosen Kündigungen der WGs und den Projektraum wehren und die gerichtliche Wohnnutzung feststellen lassen. Außerdem setzen wir weiterhin alles daran, unser Haus in gemeinwohlorientierte Hände zu bringen. Und wir haben Ende Oktober eine Kundgebung geplant zum Kündigungsdatum, zu der wir breit mobilisieren, Redebeiträge einladen. Es wird ein Rahmenprogramm geben und auch dafür brauchen wir dringend Support.
Wie kann man euch helfen?
Wie bereits angedeutet, ist unsere aktuelle Situation mit hohen Prozesskosten verbunden, was uns wiederum dazu zwingt, aktiv nach Spenden zu fragen, denn wir brauchen wirklich dringend Geld, um die Feststellungsklagen aufrechtzuerhalten und weiter prozessieren zu können und nicht aus der Klage rauszugehen. Wenn ihr etwas geben könnt, dann spendet bitte an das Fundraising von zwei akut bedrohten WGs im ersten Obergeschoss, an die auch der Projektraum angegliedert ist und die WG Stadtzucht Leben im vierten Obergeschoss des Hermannshofs. Eure Spenden dienen der finanziellen Absicherung der Klagevorbereitung. Außerdem haben wir einen Fighting-Fonds initiiert, also einen Solitopf, auf den im Falle plötzlicher hoher Gerichtskosten alle WGs zugreifen können und der auch der finanziellen Absicherung des Prozessierens dient. Alle drei Wege des möglichen finanziellen Supports haben wir nochmal auf unserem Spendenaufruf-Flyer zusammengefasst. Außerdem veranstalten wir fast wöchentlich noch Soli- oder Fundraising-Events in der H48, im Projektraum oder an anderen Orten und alles Aktuelle findet ihr auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir haben auch einen Telegram-Channel und unsere Website und ja, wir freuen uns hier über Support, wenn ihr vorbeikommt und natürlich auch, wenn ihr Lust habt, uns zu unterstützen, dann schreibt uns gerne an, sprecht uns an. Wir sind auch auf Support durch weitere, also externe Veranstaltungen für uns angewiesen, in Berlin aber auch darüber hinaus, denn wir brauchen ganz einfach die Öffentlichkeitsarbeit und die Aufmerksamkeit für unser Thema, um das noch weiter in den Fokus zu rücken und einfach mehr Menschen damit zu erreichen. Denn wir möchten unsere Situation auch als Aufhänger nutzen, um auf die mietpolitischen Probleme in Berlin generell und auch bundesweit aufmerksam zu machen. Also redet mit eurem Umfeld über unsere Situation und Wege des möglichen Supports, denn eine größere und breitere Öffentlichkeit unterstützt unsere Vorhaben und bringt auch die Thematik eines Verkaufs wieder in die Diskussion.
Beachtet bitte unbedingt die Links in unseren Shownotes auf unserer Webseite unter aradio-berlin.org. Dort findet ihr alle Spendenmöglichkeiten sowie Infos zur angekündigten Kundgebung.
Deine Ängste rauben mir die Freiheit in meiner kleinen Welt. Du hast fast
Das war Kein Vergeben von 4 Meter Hustensaft. Seit mehr als 2 Jahren herrscht Krieg in der Ukraine. Auch Anarchistinnen sind den Kampfgruppen beigetreten, um ihre Ideale gegen den russischen Imperialismus zu verteidigen. Wir haben Personen von Good Night Imperial Pride getroffen, die anarchistische und antiautoritäre KämpferInnen in der Ukraine unterstützen. Ihr seid alle Teil der Gruppe, die sich Good Night Imperial Pride nennt. Könnt ihr mal bitte kurz erklären, was ihr macht und wie eure Gruppe überhaupt zustande gekommen ist?
Good Night Imperial Pride was organized in Ukraine. I lived in Ukraine when full-scale invasion started.
Good Night Imperial Pride wurde in der Ukraine organisiert. Ich habe in der Ukraine gelebt, als die groß angelegte Invasion begann. Viele meiner engsten Freunde waren an der Front und sagten mir, sie bräuchten Unterstützung und Ausrüstung. Ich habe nach Möglichkeiten gesucht, mich nützlich zu machen. Wir hatten gute Verbindungen und so begann ich, ihnen bei der Beschaffung der notwendigen Ausrüstung zu helfen. Wir hatten auch Freunde in Europa, die sich in den ersten Tagen nach der Invasion gemeldet haben, ihre Hilfe anboten und gefragt haben, wie sie helfen könnten. Wir haben ihnen gesagt, wir bräuchten Ausrüstung, um die Soldaten an der Front zu unterstützen. In der Region Kiew gab es eine antiautoritäre Truppe. Es war nicht nur ein einziger Linker, der sich der Front anschloss. Sie waren verstreut. Aber die größte Gruppe bestand zumeist aus Anarchisten, die sich zu einer Einheit zusammenschlossen. Sie machten eine Liste mit dem, was sie brauchten, und unsere europäischen Freunde halfen, indem sie Geld zur Verfügung stellten. Gemeinsam suchten wir nach dem, was zu kaufen war, und die Leute begannen, Liefernetzwerke zu organisieren, um Vorräte in die Ukraine zu transportieren. In diesen ersten Monaten war es eine spontan organisierte Aktion. Als jedoch die ersten Gelder ausgingen, wurde uns klar, dass wir eine besser organisierte und stabilere Unterstützung brauchen. Ich beschloss, eine Gruppe zu gründen, um eine Kampagne für Nachtsichtgeräte und andere von den Soldaten benötigte Ausrüstung zu organisieren. Wir legten einen Namen für unsere Initiative fest und wandten uns an andere Leute in unserem Netzwerk. Wir besprachen Rollen, Verantwortlichkeiten und wie wir effektiv zusammenarbeiten können. Unsere erste Kampagne für Nachtsichtgeräte, kugelsichere Westen und andere persönliche Ausrüstung war erfolgreich. Dadurch ermutigt, haben wir beschlossen, weiterzumachen. Jetzt ist Goodnight Imperial Pride nicht nur der Name einer Kampagne, sondern ein langfristiges Projekt. Seitdem arbeiten wir weiter zusammen und stellen fest, dass unsere Zusammenarbeit in den meisten Fällen produktiv ist.
Continue to work together, found it very productively most of time.
Yeah, maybe just to sum up what we do, what we have been doing all this time is
wir haben die ganze Zeit über linke und antiautoritäre AktivistInnen unterstützt. Jene, die sich dem bewaffneten Kampf auf ukrainischer Seite gegen die russische imperiale Aggression angeschlossen haben. Wir versorgen sie mit Ausrüstung und anderen notwendigen Dingen, je nach ihren Bedürfnissen. Wir organisieren Spendenaktionen, um Geld für den Kauf von Ausrüstung zu sammeln, sei es durch uns oder direkt in der Ukraine. Außerdem führen wir öffentliche Veranstaltungen durch, um das Bewusstsein für den russischen Imperialismus und den Freiheitskampf der Ukraine zu schärfen. Das sind unsere Hauptaktivitäten.
Fight for freedom. I think that's our main activities.
Ihr habt erwähnt, dass die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen immer kürzer wird, insbesondere im Zusammenhang mit dem laufenden Krieg. Was sind denn für euch die größten Herausforderungen, mit denen ihr bei eurer Arbeit konfrontiert seid?
So our direct work is to raise money.
Unser Hauptaugenmerk liegt auf der Beschaffung von Geld zur Unterstützung der anarchistischen KämpferInnen. Und das ist immer eine Herausforderung. Jedes Mal, wenn wir einen Auftrag von den KämpferInnen erhalten, ist das ein großes Projekt. Es gibt nie einen Moment, in dem wir sagen können, das wird einfach sein. Es ist immer eine Frage, ob wir es rechtzeitig schaffen und die Kampagne erfolgreich durchführen können. Wir leisten zwar politische Arbeit, wie zum Beispiel die Verbreitung von Propaganda, aber das ist nicht unser Hauptziel. Unser Hauptziel ist die Mittelbeschaffung und das ist die größte Herausforderung bei unserer Arbeit.
But the main goal is raise money, and it is the most challenging for us.
Yeah, I think a challenge related to this is also the fact that, like we said, because the attention span, because people are kind of paying.
Eine weitere große Herausforderung ist der Rückgang der Aufmerksamkeit für den Krieg in der Ukraine. der sich wieder direkt auf die Spendenbereitschaft der Menschen auswirkt. Ab einem bestimmten Punkt wurde es sehr deutlich, dass die Spenden zurückgingen und das war ein großes Hindernis für uns. Außerdem ist die Art und Weise, wie die Menschen Russland und die Ukraine wahrnehmen, eine weitere große Schwierigkeit. Innerhalb der breiteren Solidaritätsbewegung für die Ukraine besteht unsere besondere Herausforderung darin, Geld für Anarchistinnen zu sammeln. Große ukrainische Stiftungen, die Spenden sammeln, haben Zugang zu verschiedenen Zielgruppen, SpenderInnen und Finanzierungsströmen. Im Gegensatz dazu wenden wir uns an die linke Szene, um Unterstützung zu erhalten und um Solidarität zu werben. Wir stoßen jedoch auf den Widerstand eines beträchtlichen Teils der linken Szene, die sich nur ungern mit den AnarchistInnen in der Ukraine solidarisiert. Viele sind von der russischen Propaganda beeinflusst worden und glauben, dass jeder, der für die Ukraine kämpft, ein Nationalist ist. Sie fragen sich, warum AnarchistInnen sich einer vom Staat organisierten Armee anschließen oder nicht stattdessen für Pazifismus eintreten sollten. Der Kampf gegen diese Mythen und Missverständnisse ist für uns notwendig, um Spenden zu sammeln, ist aber auch eine zusätzliche Herausforderung für unsere Arbeit.
Fighting these myths and misconceptions is also necessary for us to be able to raise money, but this also creates a challenge.
Und wie hat sich eure Arbeit in den letzten 2 Jahren verändert?
Well, one big change, I guess, is that in the beginning we supplied a lot of
Eine große Veränderung ist, dass wir uns am Anfang auf die Versorgung mit kleinen persönlichen Dingen wie Kontaktlinsen oder saisonaler Kleidung konzentriert haben. Mit der Zeit wurden die Anfragen jedoch größer und komplexer und unsere Spendenaktionen spiegelten dies wieder, indem wir größere Geldbeträge gesammelt haben. Wir haben eine ganze Reihe von Nachtsichtgeräten zur Verfügung gestellt und sogar Autos geliefert, Autoreparaturen finanziert und den Kauf von Aufklärungs- und Kampfdrohnen unterstützt. Die Art der Anfragen hat sich weiterentwickelt und wir mussten uns entsprechend anpassen. Nach dem, was die AktivistInnen und KämpferInnen uns mitgeteilt haben, ist ein Grund für diese Veränderung, dass sie anfangs stark unterversorgt waren und eine Grundausrüstung benötigten, um zu überleben. Sie haben am Anfang fast mit bloßen Händen gekämpft und als sich ihre Versorgungslage stabilisiert hatte und etwas besser wurde, konnten sie Gegenstände anfordern, die ihnen ein effizienteres Arbeiten ermöglicht haben.
So they were able to request things that make what they do more efficient.
Maybe to add more like in like general way what to change.
Ganz allgemein war es zu Beginn entscheidend, Vertrauen aufzubauen. Wir brauchten das Vertrauen der Menschen, das Vertrauen in unsere Arbeitsweise, in die Art und Weise, wie wir über unsere Arbeit berichten und wie wir Kampagnen vorbereiten und durchführen. Jetzt haben wir einen Punkt erreicht, an dem die Menschen wissen, wie wir arbeiten und was sie von uns erwarten können. Die Herausforderung besteht jetzt eher darin, die Aufmerksamkeit der Menschen aufrechtzuerhalten. Mit der Zeit haben sich die Menschen an den Krieg gewöhnt. Er ist zu einem Teil ihrer Realität geworden. Unsere Arbeit entwickelt sich also ständig weiter mit neuen Aufgaben und Herausforderungen, wenn sich die Situation ändert.
Yeah, so I think the job every time change. So every time it's new tasks.
Also in the beginning we focused I think a lot on awareness raising because everyone was confused.
Am Anfang haben wir uns sehr darauf konzentriert, das Bewusstsein zu schärfen, weil alle verwirrt und geschockt waren. Es war unklar, wie man reagieren oder was man politisch denken sollte. Wir haben sofort festgestellt, dass es in der linken Szene in Deutschland und Europa viele Stereotype und Unwissenheiten über die Ukraine gibt. Die Leute hatten wirklich keine Ahnung und viele falsche Vorstellungen waren von der russischen Propaganda beeinflusst. Wir haben viele Veranstaltungen organisiert, um die Szene zu informieren und eine Gegenerzählung zu schaffen. Aber wir haben auch versucht, mit diesen Veranstaltungen Geld zu sammeln. Schließlich haben wir festgestellt, dass Informationsgespräche nicht der effektivste Weg sind, um Geld zu beschaffen. Also haben wir unseren Schwerpunkt von der Teilnahme an öffentlichen Debatten wegverlagert. Eine Zeit lang hatte ich das Gefühl, dass es sich sowieso nicht mehr lohnt, weil sich die Meinungen der Leute verfestigt hatten und es schwieriger war, sie umzustimmen. Aber jetzt fange ich an zu glauben, dass es sich immer noch lohnt, seine Stimme zu erheben, und zwar immer wieder. Im Jahr 2022 wussten viele EuropäerInnen nicht mal, wo die Ukraine liegt. Dieser Mangel an Wissen ist immer noch ein Problem und macht die europäische Linke anfällig für russische Propaganda. Der Aufklärungsbedarf ist nach wie vor vorhanden, weshalb wir weiterhin von Zeit zu Zeit Mythen erklären und entkräften. Allerdings ist es eine Herausforderung, dies neben der Spendenaktion zu tun, dass sich um eine ganz andere Aufgabe handelt.
Explain to debunk the myths and so on. But of course, it's something that is very hard to do alongside fundraising because it's just a very different task.
Lasst uns mal ein bisschen träumen. Wenn der Krieg heute oder morgen zu Ende wäre, wie würde sich eure Arbeit verändern?
Yes, it is a little bit related to my previous speech, but I would say we will support.
Das hängt mit dem zusammen, was ich vorhin erwähnt habe. Aber ich glaube, wenn der Krieg zu Ende wäre, würden wir unseren Schwerpunkt auf die Unterstützung anarchistischer Projekte verlagern, die zweifellos in der Ukraine weitergehen werden. Wir können uns zwar nur vorstellen, was wir nach dem Krieg tun könnten, aber eines ist sicher, der Wiederaufbau der Ukraine wird entscheidend sein. Ich bin mir jedoch nicht sicher, inwieweit unsere Arbeit dazu beitragen wird, da dies wahrscheinlich Entscheidungen auf staatlicher Ebene und erhebliche finanzielle Investitionen erfordern wird. Einige Sozialistinnen in der Ukraine haben darauf hingewiesen, dass es wichtig ist, mit politischen Parteien in europäischen Ländern zusammenzuarbeiten, um die Bedingungen für den Wiederaufbau der Ukraine zu überwachen und sicherzustellen, dass das Land nicht für längere Zeit in wirtschaftliche Abhängigkeit von Europa gerät. Wir wissen, wie der Kapitalismus funktioniert und die Ukraine könnte zu einem Hauptziel für wirtschaftliche Abhängigkeit werden, was vermieden werden muss. Die Genossinnen und Genossen in der Ukraine arbeiten bereits in dieser Richtung, um ungünstige Bedingungen zu verhindern. Wirtschaftlich befindet sich die Ukraine in einer sehr prekären Lage, die sich noch verschlimmern könnte. Obwohl eine direkte Beteiligung am Aktivismus im Zusammenhang mit dem wirtschaftlichen Wiederaufbau vielleicht nicht mein Weg ist, könnte ich mir vorstellen, diejenigen zu unterstützen, die am Wiederaufbau arbeiten oder sogar selbst direkt an den Wiederaufbaubemühungen beteiligt zu sein.
Support people who make reconstruction or to go by myself to build and to support by reconstruction.
I guess for me what is very particular to also like what was a huge change compared to, I think.
Was mich an dieser Arbeit besonders beeindruckt hat, im Vergleich zu dem Aktivismus, den ich vorher gemacht habe, ist das schiere Ausmaß der Dringlichkeit. Wenn ich davon träume, dass der Krieg morgen zu Ende ist, dann würde ich mir danach einen entspannteren Rhythmus für meinen Aktivismus wünschen. Ich müsste mich nicht mehr mit der Beschaffung von Ausrüstung beeilen, die eigentlich schon gestern gebraucht wurde. Es wäre schon eine große Erleichterung, ohne diesen ständigen Druck arbeiten zu müssen. Aber wie es weitergeht, hängt sehr stark davon ab, wie der Krieg endet. Wird die Ukraine gewinnen? Leider ist das noch ungewiss und unser Engagement wird ebenso wie unser Leben vom Ausgang des Krieges stark beeinflusst. Wenn Europa zulässt, dass Russland gewinnt, ist der gesamte Kontinent in Gefahr. Das ist eine unumstößliche Tatsache und wenn das passiert, würden sich unsere Prioritäten im Aktivismus drastisch verschieben. Möglicherweise müssen wir eine militärische Ausbildung in Betracht ziehen und sogar auf die Möglichkeit einer Invasion vorbereiten. Das klingt extrem, ist aber nicht unrealistisch und deshalb ist aktive Solidarität mit der Ukraine gerade jetzt so wichtig. Wenn wir sagen, dass die Menschen in der Ukraine für die Freiheit aller Menschen kämpfen, dann ist das in einem sehr konkreten und praktischen Sinne wahr. Andererseits wird die Welt anders aussehen, wenn die Ukraine gewinnt. Der Schwerpunkt würde sich auf den Wiederaufbau verlagern und darauf, wie wir ihn unterstützen können. Neben dem wirtschaftlichen Wiederaufbau geht es auch um die Rechte der ArbeitnehmerInnen. Unsere Genossinnen und Genossen in der Ukraine arbeiten bereits mit unabhängigen Gewerkschaften zusammen, um die Arbeitnehmerrechte zu schützen, was nach dem Krieg noch wichtiger werden wird. Der Ausnahmezustand hat viele Probleme auf Eis gelegt, aber sie werden nach dem Ende des Krieges schnell wieder auftauchen. Und auch die Kämpfe um die Umwelt werden in den Vordergrund rücken. Die Ukraine hat einen Ökozid erlebt und es wird von entscheidender Bedeutung sein, damit umzugehen. Wenn wir also träumen, geht es darum, dass die Ukraine gewinnt und dann also diese kritischen Themen angehen, die unsere Solidarität und Unterstützung auf neue Weise erfordern werden.
I also think immediately of the environmental struggles, because Ukraine has experienced an ecocide, and all this will be back on the table again.
I think it will be clear after to dream about that Ukraine will win and what we will do and how the project will change.
Wir werden auf jeden Fall über unsere aktuelle Situation nachdenken, wie sich die Realität verändert hat und was die Menschen erleben. Es ist wichtig zu verstehen, wie auch wir uns verändert haben. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns darauf konzentrieren, starke Verbindungen zu unterstützenden Menschen aufzubauen, unser Netzwerk zu erweitern und unsere politische Arbeit weiter zu verbessern. Das wird uns in die Lage versetzen, auch in Zukunft etwas Sinnvolles zu tun. Die Bedürfnisse können jedoch variieren und wir werden die beste Vorgehensweise diskutieren und wählen. Ich möchte alle an die Worte von Marcy erinnern, dem britischen Anarchisten, der in die Ukraine kam, um zu kämpfen und im Kampf fiel. Er sagte, dass die Menschen in der Ukraine nach dem Krieg eine bessere Gesellschaft bekommen müssen, und ich stimme seinen Worten von ganzem Herzen zu.
Benefits, social benefits, and I think only agree with his words. Yeah.
Und was würdet ihr euch von deutschen oder deutschsprachigen Anarchistinnen wünschen? Wie kann praktische Unterstützung für euch aussehen?
We want they take position against Russia. They take clear position about what is.
Wir wollen, dass sie eine klare Haltung gegen Russland einnehmen. Sie müssen erkennen, dass der Grund für diesen Krieg die russische Aggression und imperialistische Politik ist. Wir wollen, dass sie aktiv werden und dass jeder jeden Monat einen bestimmten Betrag spendet. Außerdem sollten sie mit ihren Freunden mehr über die Ukraine und den Krieg sprechen und Informationen darüber verbreiten, wie sie uns unterstützen können. Anstatt zu sagen, dass sich die Welt nicht um die Ukraine dreht, sollten sie sich darauf konzentrieren, über die Ukraine und den Krieg zu diskutieren. Wir bauen unser Netzwerk auf und streben danach, effektiv zu sein. Alles, was man tun könnte, um sich uns anzuschließen und uns zu unterstützen, ist willkommen. Wir nehmen jede Hilfe an.
Like ready to accept you.
So you can invite us for your events.
Ihr könnt uns auch einfach zu euren Veranstaltungen einladen, ob in Berlin oder anderswo. Wir würden uns sehr freuen und gerne kommen. Wir haben Vorträge zu Themen wie dem russischen Imperialismus und der Maidan-Revolution vorbereitet, und wir können auch andere Themen vorbereiten. Wir sind bereit, unsere Erfahrungen zu teilen und Informationen zur aktuellen Situation zu geben. Wir haben das schon viele Male getan und sind jederzeit bereit, es wieder zu tun.
Yes, so it is very welcome, and we did it not once.
Wer mehr wissen will, findet alle Infos unter gnip.blackblocks.org oder auf dem Telegram-Kanal der Gruppe. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Ihr habt außerdem leider gerade nur eine gekürzte Fassung des Interviews gehört. Die lange und ausführliche Variante findet ihr auf unserem Blog. Jetzt gibt's nochmal Musik von 4 Meter Hustensaft, nämlich Alle gegen einen.
Hast du es nicht gerafft? Was gibt's denn zu kapieren? Jetzt stehst du auf der Straße und schreist kleine Kinder an. Nen Hartzopf in der Hand und du fühlst dich wie ein Mann. Hast du dir so gedacht? Mit deiner tollen Meinung stehst du ganz allein. Und dann heißt es zu Recht, alle gegen einen. Der Klimawandel ist für dich nur eine fette Lüge. Du blinder, dummer Esel, du lernst hier zu Genüge. Uns bedroht, davor bist du blind. Verschließ die Augen lieber, die Zukunft, die zerrinnt. Die da oben haben gesagt, die Jungen an die Macht. Aber nicht mit uns, hast du dir so gedacht. Mit deiner tollen Meinung stehst du schon ganz allein. Und dann heißt es zu Recht, alle Dinge einen.
Wir hatten die Gelegenheit, mit einer der Gründerinnen des Spielerkollektivs aus Warschau zu reden. Spieler bietet rechtliche Unterstützung für Repressionsbetroffene an. Nicht nur aus dem LGBT-Bereich, sondern auch aus anderen sozialen Bewegungen und auch für Anarchistinnen.
Ich bin hier mit einer Genossin aus einem Solidaritätskollektiv und zunächst möchte ich dich bitten, dich und das Kollektiv, mit dem du arbeitest, vorzustellen und zu erklären, worum es bei eurer Arbeit geht.
Hi, my name is Ola.
Hallo, mein Name ist Ola und ich bin Mitglied des Spieler-Kollektivs. Spieler, geschrieben S-Z-P-I-L-A, ist ein feministisches Antirepressionskollektiv mit sehr starken anarchistischen Wurzeln.
With really strong anarchist roots. Usually I say that Spieler is kind of younger.
Normalerweise sage ich, dass Spieler so etwas ist wie die jüngere Schwester von Anarchist Black Cross. Wir sind seit 4 Jahren in Warschau aktiv und im Grunde genommen unterstützen wir AktivistInnen, Anarchistinnen und Menschen, die aufgrund ihrer sozialpolitischen Aktivitäten Repressionen ausgesetzt sind bei ihrer Arbeit.
Social political activity.
Super. Und wie hat dieses Projekt angefangen? Gab es einen besonderen Fall oder wie habt ihr zusammengefunden?
Ich denke, ein sehr wichtiger Punkt in unserer Geschichte ist das Jahr 2020, in dem es eine riesige Welle von Protesten zur Unterstützung der LGBTQ-Community gab, weil die PIS-Regierung, die Partei Recht und Gerechtigkeit in Polen, die damals in Polen regierte, so sehr gegen LGBTQ-Menschen hetzte und versuchte, auf Grundlage dieser Anti-LGBTQ-Stimmung auch eine weitere Wahl zu gewinnen.
Because of the hate against LGBT community, so there were many protests and quite a lot.
Es gab also viele Proteste und ziemlich viele Polizeiübergriffe. Und das war das Jahr, in dem ich 2 meiner anderen Genossinnen aus dem Kollektiv traf und wir beschlossen, unsere Kräfte irgendwie zu bündeln. Schließlich kannten wir einige Anwältinnen, eine von uns ist selbst Anwältin. Und am Anfang haben wir vor allem die LGBTQ-Community in Warschau unterstützt.
And at the beginning we were supporting mostly LGBT community in Warsaw, but because in the end of 2020 there was another wave of protests.
Ende 2020 gab es allerdings eine weitere Protestwelle wegen des Abtreibungsverbots in Polen. Und dann hatten wir 3 Monate lang jeden Tag Demonstrationen und etwa 200 Strafanzeigen gegen Leute in diesen 3 Monaten. Das war der Moment, in dem unser Kollektiv wirklich bekannt wurde. Denn irgendwie hatten alle, nicht nur in Warschau, sondern im ganzen Land, unsere Telefonnummern auf dem Arm, wenn sie zu einer Demonstration gingen.
They were going to the protest. They had our phone number on their arm. So that's when we started to be like more.
Das war der Moment, in dem das Wort Repression in den Mainstream-Medien auftauchte, sodass Polizeibrutalität, Repression und die Strategie des Staates, Proteste zu unterbinden, in aller Munde waren. Später, als es unsere Gruppe irgendwie aber noch gab, begannen wir, mit mehr Menschen zusammenzuarbeiten. Und jetzt unterstützen wir nicht nur LGBTQ- und Frauenproteste, sondern alle, die aktiv sind und unsere Hilfe brauchen. Und seit der humanitären Krise an der polnisch-belarussischen Grenze arbeiten wir auch mit anderen Organisationen zusammen, um die rechtliche Unterstützung für Menschen zu koordinieren, die diese humanitäre Hilfe leisten.
Vor dem Interview hast du mir erzählt, dass es einen großen Unterschied zwischen der Situation in Polen und den anderen westeuropäischen Ländern gibt. Kannst du da näher drauf eingehen?
Yeah, there is a huge difference. And
ja, es gibt einen großen Unterschied. Wenn es heißt, dass wir ein Antirepressionskollektiv sind, denken die Leute in Polen manchmal, dass wir eine Art Anwaltskollektiv sind. Aber es ist nicht so, dass wir eine Armee von Anwältinnen haben, die bereit sind, umsonst zu arbeiten oder es in ihrer Freizeit tun. Dieses Netzwerk ist nicht etwa so groß wie die Rote Hilfe in Deutschland oder andere ABC-Gruppen in Westeuropa. Im Grunde ist unser Kollektiv ziemlich klein. Es sind nur ein paar junge Frauen, die sich abrackern und versuchen, Anwältinnen zu finden, die die Arbeit übernehmen, die zu einem wirklich sehr niederen Lohn zur Polizeiwache gehen. Denn es ist klar, dass wir die Anwältinnen bezahlen, denn die haben keinen wirklichen politischen Bezug zu den Leuten, die sie rechtlich beraten. Es ist also auch ein großer Unterschied, dass wir nicht so viele linke oder anarchistische Anwältinnen haben. So ist es praktisch nur unsere Gruppe, die versucht, jemanden zu finden. Im Jahr 2020 war das eigentlich super einfach, denn damals hat die Polizei den Mainstream, sprich Leute aus der Mittelschicht verprügelt und alle waren so schockiert. Oh mein Gott, die Polizei prügelt auf Leute ein, wie ist das nur möglich? Später jedoch, so 2-3 Jahre später, hat die Regierung gewechselt. Und jetzt haben wir diese pro-demokratische, liberale Regierung und niemand spricht mehr über Polizeigewalt. So sind auch viele Anwältinnen einfach verschwunden. Sie waren bei uns, als es Repressionen gegen die Mittelschicht gab. Aber als das vorbei war, bedeutete das für sie, dass die Repression insgesamt vorbei war. Unsere Arbeit wurde also viel komplizierter, weil wir jetzt nur noch wenige Leute haben, die wir kontaktieren können. Und wir müssen uns wirklich anstrengen, um die Bedürfnisse der Menschen abzudecken, weil die Repression ja immer noch andauert.
Und wie sieht es mit der Einbindung eures Kollektivs in der Bewegung aus? Oder mit der Wahrnehmung eures Kollektivs durch die Bewegung? Wie ist das oder wie hat sich das verändert?
Ich komme aus anarchistischen Zusammenhängen und von Anfang an war meine Idee, dass ich mich an so einem Kollektiv beteiligen möchte, das breiter aufgestellt ist. Denn wenn wir einer größeren Gruppe von Leuten helfen, können wir zum Beispiel mehr Aufmerksamkeit und mehr Geld aufbringen, um Anarchistinnen und Antifaschistinnen zu helfen, die immer weniger Leute zu unterstützen bereit sind. Im Allgemeinen gesprochen geht es also um diese Art von Menschen, um Menschen aus der Bewegung, und wir stehen ihnen wirklich nahe. Deshalb bieten wir auch verschiedene Workshops für sie an und wir bieten auch emotionalen Support. Aber klar, ich kann nicht sagen, dass sie die einzige Gruppe sind, die wir unterstützen, denn sonst würde das Projekt nicht überleben. Ich meine, die Kosten für die Rechtshilfe sind sehr hoch, sodass es wirklich schwer ist, das Geld aufzubringen. Und ja, aber auch weil die Regierung gewechselt hat und sich die Repression jetzt wieder nur auf, ich weiß nicht, Anarchistinnen und Radikale konzentriert. Ich denke allerdings, dass das Thema des Frauenstreiks wieder auftauchen wird und wir werden eine weitere Protestwelle wegen der Abtreibung in Polen haben. Wir haben gemerkt, dass sich der Kontext unserer Arbeit nach den Wahlen verändert hat und als das Ausmaß der Repression heruntergegangen ist. Natürlich waren die Leute aus der anarchistischen Bewegung, die Antifas, die diese Hilfe an der Grenze anbieten oder auch die Klimabewegung immer noch aktiv. Wir haben allerdings gemerkt, dass ihre Bedürfnisse und Erwartungen sehr gestiegen sind. Und zwar dahingehend, dass Leute, bevor sie eine Aktion organisieren, uns kontaktieren, um sicher zu sein, welche Art von Strafe sie bekommen können. Und manchmal bekomme ich den Eindruck, dass sie, im übertragenen Sinn gesprochen, ohne eine Art von Dokument, wo wir ihnen mit Stempel Auskunft darüber geben, dass dies sicher oder eben nicht sicher ist, keine Aktion durchführen werden. Manchmal wenden sie sich auch an uns, ohne wirklich zu sagen, was sie brauchen oder wollen. Denn wir sind Anti-Autoritäre. Wir wollen nicht, dass jemand anderes für uns Entscheidungen trifft. Aber ihr seid dieses Rechtskollektiv, also sagt uns, was wir tun sollen. Aber wir werden euch diese Frage nicht direkt stellen. Und das ist wirklich eine Herausforderung, weil wir nur eine kleine Gruppe sind und wir können nicht, wir dürfen keine Entscheidungen für andere Bewegungen in Polen treffen, besonders wenn es um ihre Strategie geht, die politische Aktionen, das Risiko, dass sie nur eingehen können. Für mich hat das die Dynamik sehr verändert, denn ich erinnere mich, dass wir vor 10 Jahren in Polen keine solche Struktur hatten. Die Leute dachten nicht einmal daran, einen Anwalt auf der Polizeiwache zu haben, wenn sie verhaftet wurden. Und auch ich persönlich habe einige Nächte auf der Polizeiwache verbracht, ohne zu wissen, dass ich Recht auf einen Anwalt habe. Und dann waren wir einfach froh, als wir einen Anwalt für die Verhandlung bekamen. Und jetzt, 10 Jahre später, rufen uns manchmal Leute an, die sich darüber aufregen, dass ein besetztes Haus geräumt wurde oder dass sie bei einer Demo Probleme mit der Polizei haben. Wo der Anwalt bleibt. Und ich sage dann, wow, was erwartet ihr denn? Was sie eigentlich erwarten ist, dass jemand für sie da ist und für sie spricht. Und das ist für mich etwas sehr Gefährliches, weil wir als Bewegung einfach unsere Fähigkeiten verlieren, mit der Polizei umzugehen. Und das ist Wissen, das wir brauchen. Wir müssen unsere Rechte kennen. Wir müssen unsere politischen Strategien kennen. Wir sind die Leute, die das entwickeln müssen. Ein Anwalt ist kein Ritter auf einem weißen Pferd, der einfach zu dir kommt und dir die beste Strategie aller Zeiten gibt. Und besonders in Polen, wo, wie ich schon sagte, Anwältinnen keine Anarchistinnen sind, Ich kann sagen, dass ich vielleicht zwei Leute kenne, die sich näher für den Anarchismus interessieren und die Anwältinnen sind. Aber der Rest sind einfach Leute, die Anwältinnen sind, um ihr Geschäft zu betreiben. Okay, sie mögen das Herz auf der linken Seite haben. Andererseits stammen sie jedoch aus einer anderen Bubble, sodass es offensichtlich ist, dass sie nicht die beste Strategie für ihre Klientinnen und die Bewegung der Klientinnen herausfinden werden. Wir sind also dafür verantwortlich, die Bedürfnisse der gesamten Bewegung zu berücksichtigen. Denn bei dem Thema denke ich nicht an Anwältinnen.
Ich nehme an, dass dies auch der Punkt ist, an dem die Workshops ins Spiel kommen, die ihr anbietet.
Ja, wir machen ziemlich viele Workshops. Und während der Workshops versuchen wir, Wissen über grundlegende rechtliche Dinge zu vermitteln. Zum Beispiel, wie man sich auf einer Polizeistation verhält, welche Rechte man hat und welche Rechte die Polizei hat. Aber wir versuchen auch, mit den Leuten darüber zu sprechen, was man tun kann, wenn man keinen Anwalt hat oder wie man sich vorbereiten kann, bevor die Repression beginnt. Also wie man eine Antirepressionsstrategie entsprechend der verschiedenen Repressionsstrategien des Staates vorbereitet. Aber um ehrlich zu sein, wir sind gerade dabei, die Workshops vom letzten Jahr auszuwerten und ich habe immer noch das Gefühl, dass die Leute es nicht wirklich ernst nehmen, dass wir ihnen eine Menge über Antirepressionsstrategien erzählen können und was sie tun müssen und jetzt und ein Jahr später müssen wir es wiederholen und wiederholen und die Leute sind immer mehr überrascht, wie es möglich ist, dass jemand ihnen keine Verantwortung im Entscheidungsprozess abnehmen will.
Okay, das ist ein allgemeines Thema für soziale Bewegungen. Was sind denn gute Erfahrungen, die ihr in diesen 4 Jahren gemacht habt?
Es gab viele. Vielleicht, weil ich in unserem Kollektiv nicht als Anwältin tätig bin, sondern als Psychologin. Und ich liebe es wirklich, mit Menschen zu reden. Und ich hatte viele schöne Gespräche mit Menschen, die mit Repressionen konfrontiert waren und einige Nächte auf der Polizeiwache oder in Haft verbracht haben. Jedes dieser Gespräche war super wichtig für mich. Ich lernte die Bedürfnisse der Menschen in besonderen Momenten kennen. Ich lernte, wie sie sich fühlten. Zum Beispiel, als sie die Soli-Demo vor der Polizeiwache hörten. Oder wie sie sich fühlten, als sie nach all der Zeit diesen Anwalt auf der Polizeiwache sahen. Es ist immer ein schöner Moment, wenn die Leute sagen, okay, ich war dort, die Polizei ist so scheiße und ich hasse sie, aber jetzt habe ich Kraft getankt, um weiterzukämpfen. Und es liegt auch daran, dass ich das Gefühl habe, Teil einer Gemeinschaft zu sein und dass ich in diesem wirklich harten Moment nicht allein war. Diese Art von Gesprächen ist wirklich eine Ermutigung und gibt mir so viel Kraft, weiterzumachen, vor allem, weil wir mit dieser LGBTQ-Community angefangen haben. Ich erinnere mich, dass ich einmal im Jahr 2020 ein Gespräch mit 2 17-jährigen Queers hatte, die gerade von der Polizeiwache weggegangen waren und dort etwas wirklich Schlimmes erlebt hatten. Aber als sie rausgingen und nachdem wir 2 Tage nur geredet hatten, sagten sie, jetzt bin ich bereit für alles. Das war krass.
And they didn't stop. It's amazing.
Danke, dass du das mit uns geteilt hast. In Bezug auf die aktuelle Regierung und die aktuelle Situation in Polen, wo siehst du gerade den Schwerpunkt der Repression? Du hast bereits das Thema der Grenzen erwähnt, das ist sicher ein wichtiger Punkt, aber abgesehen davon, was sind die Felder?
Mit der neuen Regierung gibt es wieder ein Wohnungsproblem in Polen. Also sind wir wieder dabei, die Mieterbewegung neu aufzubauen. So geht es bei den aktuellen Fällen, die wir unterstützen, darum, dass die Stadt Warschau ganze Viertel räumen lassen will. Also unterstützen wir die Betroffenen. Wir unterstützen einige Klimaaktivistinnen, weil es einen riesigen Bedarf an Menschen gibt, die wegen des Klimas überall protestieren. Und es gibt immer noch viele Fälle, die mit dem LGBTQ-Kampf verbunden sind. Und tatsächlich haben wir immer noch viele Fälle aus dem Jahr 2020. Ich denke, für viele Leute ist das, was 2020 war, abgeschlossen. Aber für uns ist es nicht der Fall. Auch wenn es jetzt keine großen Demonstrationen in Polen gibt, haben wir immer noch fast jede Woche eine Anhörung. Zum Beispiel eine Gerichtsverhandlung, zu der wir gehen müssen, weil jemand einen Prozess noch von 2020 hat. Also haben wir immer noch viele Fälle von damals. Und was die Grenze angeht, jetzt haben wir einen großen Prozess, in dem 5 Leute zu 5 Jahren Haft verurteilt werden, weil sie an der polnisch-belarussischen Grenze einfach Kleidung und eine Unterkunft zur Verfügung gestellt haben. Also ja, ich denke, das ist es im Großen und Ganzen.
Wie du bereits erwähnt hast, ist das auch etwas, das eine Menge Geld kostet, wenn man die ganze Unterstützung leistet. Wie bringt ihr das Geld auf und braucht ihr Unterstützung von außen?
Yes, I think we always need some support from outside if it's possible. For the first
year, ja, ich denke, wir brauchen immer etwas Unterstützung von außen, wenn es möglich ist, weil wir im ersten Jahr bekannter waren und die Repression. Der Staat hat die Repression gegen reichere Leute eingesetzt, sodass wir fast nichts bezahlen mussten. Und viele Anwältinnen haben ihre Arbeit unentgeltlich gemacht. Das war großartig. Ich meine, ich bin wirklich dankbar für jeden dieser Menschen, der uns geholfen hat. Das war unglaublich. Aber nach einem Jahr fingen wir an, Geld zu sammeln, denn wir brauchten mindestens 15.000 Euro pro Jahr, wenn wir Glück haben. Manchmal auch mehr. Ich glaube, dieses Jahr waren es 10.000 für die ersten 6 Monate. Deshalb haben wir, auch wenn wir ein informelles Kollektiv sind, eine Organisation, die uns unterstützt. Wir haben ein Bankkonto. In den letzten 2 Jahren haben wir Unterstützung aus dem feministischen Fonds bekommen. Wir arbeiten also nicht mit dem Staat zusammen, wir arbeiten nicht mit großen NGOs zusammen und wir sind nicht wirklich gut darin, Projekte zu schreiben, um Geld zu bekommen.
We are not really good in writing projects to get money, so we try to find some donations.
Also versuchen wir innerhalb der aktivistischen Community Spenden zu sammeln. Und bisher haben wir es geschafft. Ich hoffe, wir schaffen es auch im nächsten Jahr. Aber es gibt immer eine Möglichkeit, uns eine Spende zu schicken oder uns auf patronite.pl zu unterstützen. Vor allem, weil es jedes Jahr schwieriger wird, Geld aufzutreiben. Und die Anwältinnen, mit denen wir zusammenarbeiten, sind wirklich großartige Menschen. Viele von ihnen schreiben uns jeden Monat, ist es immer noch in Ordnung, euch die Rechnung zu schicken? Und wir antworten, ja, ja, wir haben immer noch Geld. Ihr könnt uns die Rechnung schicken. Mein Kollektiv arbeitet umsonst. Das einzige Geld, das wir ausgeben, ist für die Anwältinnen, für Reisekosten und für etwas, das wir Solidaritätsfonds nennen. Denn wenn Menschen, die mit Repressionen konfrontiert sind, ein wenig Geld für irgendwas brauchen, wir fragen da nicht, für was genau, können sie uns kontaktieren und wir bieten diese Art von Hilfe an.
Okay, perfekt. Und wenn die Leute daran interessiert sind, mehr über euer Projekt zu erfahren oder darüber, was ihr macht, wo können sie diese Infos finden?
So we have a website.
Wir haben eine Website, spieler.blackblocks.org. Und wir haben auch Mastodon, das ist ähnlich wie die Website, sodass man Informationen auf Polnisch und auf Englisch hauptsächlich auf diesen beiden Kanälen finden kann.
Okay, wir werden auch diese Links und ihre Schreibweise in unseren Shownotes angeben. Gibt es noch etwas, das du hinzufügen möchtest, über das wir vielleicht noch nicht gesprochen haben, das dir aber wichtig ist?
Ja, es gibt eine Sache, die ich schon erwähnt habe. Es gibt einen Fall von humanitärer Hilfe an der polnisch-belarussischen Grenze. Und weil der Prozess gegen 5 Personen diesen Herbst beginnen wird, organisieren wir eine Solidaritätsaktionswoche, die vom 13. bis 20. September stattfinden wird. Wenn ihr mehr darüber erfahren möchtet, euch an einer Aktion beteiligen oder uns kontaktieren wollt, besucht unsere Website. Dort könnt ihr viele weitere Informationen über den Fall und die Aktionswoche finden.
Super, vielen Dank.
Thank you so much for having me.
Vielen Dank für das Interview.
An diesem Thema werden wir dranbleiben und weiter berichten. Schaut also gerne auf unsere Webseite unter aradio-berlin.org.
Der Fall ist erledigt.
Du bist hier nicht der Captain.
Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie.
Ach, wie schön ist Panama. Das soll natürlich heißen, ach, wie herrlich ist doch die Anarchie. Da muss auch niemand extra nach Panama. Es reicht, wenn alle Zugang zu Grünflächen haben, in welcher Form auch immer. Die Zeit beleuchtet das Thema aus Sicht einer Gärtnerin. Der Artikel unter dem Titel
Die Wurzelchen der Anarchie
beschreibt ein besonderes Phänomen beim Gärtnern.
All diese Pflanzen verfügen über ein unterirdisches Speicherorgan, das Rhizom, das es ihnen ermöglicht, sich selbstständig zu klonen. Da auch Unkräuter wie Giersch oder Ackerwinder auf Rhizomtechnik setzen, ist diese Fortpflanzungsmethode unter Gärtnern nicht gut angesehen. Man kommt einfach nicht an gegen Pflanzen, denen ein winziger, im Beet verbliebener Rhizomteil reicht, um immer wieder neu auszutreiben.
Das ist in der Tat eine ziemlich widerständige und resiliente Technik.
Als Gärtnerin konnte ich deshalb nie viel anfangen mit der Theorie von Gilles Deleuze und Félix Guattari, die in den 70er Jahren das Rhizom als Metapher für eine anti-autoritäre Gesellschaft entdeckten, die ohne Zentrum, also auch ohne übergeordnete Vernunft auskommt.
Irgendwas klingt komisch. Vielleicht der Teil mit der übergeordneten Vernunft?
Mein Garten war kein anarchistisches Experimentierfeld, in dem die durchsetzungsstarken Typen gegeneinander konkurrieren, sondern ein Sozialstaat, in dem alle gefördert wurden, die nicht allein klarkamen.
Oh ja. Definitiv die übergeordnete Vernunft, die fehlt eindeutig dieser Einschätzung einer anarchistischen Gesellschaft. Schade. Unter dem Titel
Dr. Döblingers geschmackvolles Kasperltheater, Anarchie im Kinderzimmer,
feiert Falter.at den 30. Geburtstag dieser bayerischen Hörspielreihe um den Kasperl.
Dr. Döblingers Kasperl spricht, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Er hält nichts von Ängstlichkeit, Autoritäten und unsinnigen Vorschriften. Er zeigt den Herrschenden die Zunge und reicht den Schwachen die Hand.
Klingt so, als könnten sich einige Leute in diesem Land eine Scheibe davon abschneiden.
Als liebenswerter und proletarischer Held sorgt der Kasperl für ein kleines bisschen Anarchie im Kinderzimmer und strahlt weit darüber hinaus.
Sogar der Klassenkampf zieht ins Kinderzimmer ein.
Der kultivierteste, fantasievollste und intelligenteste Nonsens, den Bayern zu bieten hat, urteilte die Süddeutsche Zeitung einmal.
Und die Süddeutsche Boulevardzeitung TZ schrieb,
wären wir mit sowas aufgewachsen, wäre vielleicht auch was Gescheites aus uns geworden.
Wünschen wir uns das nicht alle? Wir verlassen an dieser Stelle die üblichen Pfade und widmen uns in diesem letzten Segment der Frage, wo wird die Antifa verherrlicht? Ja, denn das Antifa-Infoblatt hat eine herrlich absurde Geschichte abgedruckt. Darin geht es um Repression gegen Menschen aus Nürnberg. So fanden, heißt es auf der Website.
Am frühen Morgen des 11. Oktober 2023 mehrere Hausdurchsuchungen in Nürnberg statt. Das Auftreten der Polizeibeamten war martialisch. Schwer bewaffnet rissen sie die Betroffenen aus den Betten, durchsuchten Räume, beschlagnahmten Laptops und andere Dinge. Da standen die AktivistInnen nun und erfuhren staunend, dass sie Mitglied einer kriminellen Vereinigung sein sollen.
Warum das denn? Was haben die denn verbrochen?
Die Betroffenen sollen sich künstlerisch im Bereich Graffiti betätigt und dabei linke Parolen gesprüht haben. Was der Ordnungsmacht wohl besonders unangenehm auffiel, die verwendeten Slogans nahmen nicht nur positiv Bezug auf antifaschistisches Engagement, sondern sollen obendrein auch noch Solidarität bekundet und Freiheit für Lina und alle anderen gefordert haben, die in Dresden im Antifa-Ost-Verfahren vor Gericht standen.
Soweit so normal mit den Befindlichkeiten in Bezug auf linke Graffiti, aber was macht diesen Fall so besonders?
Schmunzeln könnte man jedoch fast über die Ausdrucksweise im staatsanwaltschaftlichen Beschluss, die Delinquenten hätten die Antifa verherrlicht.
Okay, da kommen wir also doch noch zu unserer Frage. Die ist genauso schwierig zu beantworten wie das Herrschen der Anarchie. Denn was ist eigentlich Verherrlichung? Der Duden sagt dazu,
eine Sache als etwas Herrliches preisen und darstellen.
Okay, das hilft nur bedingt. Was bedeutet denn herrlich?
In einem so hohen Maße gut, schön, dass es sich nicht besser, schöner denken lässt.
Die Antifa wurde also so positiv dargestellt, dass es positiver nicht geht. Ja, das klingt in der Tat kriminell, die Ablehnung des Faschismus derart positiv zu konnotieren. Auch in dem Artikel geht es um diese Frage. So heißt es dort zum Thema Verherrlichung.
Trifft diese schon zu, wenn man zum Beispiel Esther Bejarano gedenkt und sich an ihr Vorbild erinnert? Oder soll künftig schon das bekannte und beliebte Logo mit der roten und der schwarzen Fahne im Kreis den Antifaschismus unerlaubt glorifizieren? Was wird aus dem Schwur von Buchenwald, wenn es nicht mehr legitim sein soll, sich auf den Antifaschismus und auf unsere Geschichte zu beziehen, weil der als verbotenes Bejubeln und bedenkliches Idealisieren gilt?
Und das lassen wir einfach mal so stehen.
Und das war's auch schon von uns für diesen Monat. Tschüss, bis zum nächsten Mal.